Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Welt steht Kopf. Eine Krise jagt die nächste. Menschen sind auf der Flucht im Osten und im Süden, fliehen vor Hunger, Krieg und Verfolgung. Tyrannen reißen das Maul auf, sprechen von epischem Zorn und höllischer Vernichtung. Die Welt ist aus den Fugen. Preise steigen und steigen, Blockaden bedrohen die Versorgung und das Klima tut sein Übriges. Städte verarmen, Werte zerfallen, Freundschaften zerbrechen, familiäre Solidarität löst sich auf. Apathie und Hysterie gehen Hand in Hand. Nichts scheint mehr im Lot. In einer Welt, in der alles fraglich wird, geraten auch die Religion und die Moral in die Krise. In einer Welt außer Rand und Band stehen auch die Rede von Gott und vom Menschen zur Disposition. Wo das Chaos an die Stelle geordneter Strukturen tritt, wo das Chaos über das Leben, über mein Leben hereinbricht, da stellen sich Fragen. Fragen nach Gott und Fragen nach dem, was der Mensch, was ich noch tun kann. Sitzt Gott noch im Regiment, wenn Felder und Plantagen vernichtet werden? Wenn Soldaten plündern und vergewaltigen, wenn unzähligen Menschen sauberes Wasser und Medikamente vorenthalten werden, was geht mich das an? Interessiert sich Gott noch für diese Welt? Warum sollte ich mich für diese Welt interessieren? Kann ich mich noch auf Gott verlassen, wenn ich schon keinem Menschen mehr trauen kann? Und wie sieht es mit der Gemeinschaft mit Gott aus, wenn Menschen keine Geborgenheit mehr schenken? Was habe ich zu schaffen mit der Einsamkeit anderer? Hört Gott noch, wenn mein Ruf nach Gerechtigkeit verhallt? Nimmt Gott noch teil an meinem Leben, wenn nur Teilnahmslosigkeit mich umgibt? Warum sollte ich das Leid anderer teilen? Es sind genau solche Fragen, die den Jerusalemer Weisheitslehrer Jesus Sirach um das Jahr 180 vor Christus umtreiben. Er lebt genau in einer Zeit, wie ich sie beschrieben habe. In einer Zeit, da soziale Ordnungen zusammenbrechen, da Wirtschaftssysteme aufeinanderprallen, da Ausbeutung überhand nimmt, Geld die Welt regiert. Sirach denkt in einer Zeit, in der Politik von Lügen, Gewalt und Mord bestimmt wird, Reiche immer reicher werden und Könige sich als Götter inszenieren, die Wohlstand, Heil und Frieden versprechen. In einer Welt, in der alles fraglich wird, stehen auch die Rede von Gott und vom Menschen in Frage. Wie von Gott reden in einer Zeit, die trotz, oder sollen wir sagen, wegen aller Religionen gottlos ist? was vom Menschen erwarten in einer Welt, die trotz, oder sollen wir sagen, wegen aller Modernisierung und Globalisierung vor dem Kollaps steht? Jesus Sirach spricht und schreibt von Gott und dem Menschen und antwortet auf die Fragen seiner Zeit. Einer Zeit, da alles auf dem Kopf steht, auch Gott. Sirach antwortet in einer Zeit und für seine Zeit und vielleicht auch für unsere Zeit, indem er die großen Denk- und Glaubensbewegungen Israels mit griechischen Gedanken verbindet und zu einem Handbuch für ein gelingendes Leben bündelt. In der Zeit der totalen Krise, der Krise von Gott und Mensch, da greift er zurück auf die großen Denk- und Glaubenstraditionen Israels und spricht vom Zorn Gottes. Denke auch nicht, sein, gemeint ist Gott, denke auch nicht, sein Erbarmen ist groß. Er wird sich versöhnen lassen, wenn ich auch noch so viel sündige. Denn bald zeigt er Mitleid, bald Zorn und sein Grimm über die Sünder hört nicht auf. Dieser Vers ist Teil einer kleinen Mahnrede, in der sich Sirach mit Fragen eines verantwortungsbewussten Lebens auseinandersetzt. Und hier entwirft er im Rückgriff auf jüdische Tradition eine kleine Theologie des göttlichen Zorns. Trotz aller Parallelen zwischen der krisenhaften Welt des Sirach und unserer Zeit mag sein Rekurs auf den Zorn Gottes befremdlich sein. Der Zorn Gottes ist doch eigentlich ein Relikt einer vergangenen Zeit, Relikt eines mythischen Gottesbildes, längst überholt und aus seriöser Rede von Gott verbannt. Verbannt allein schon wegen seines Missbrauchs, der damit betrieben wurde. Zorn Gottes bei der Erziehung, bei der Unterdrückung Andersdenkender und Anderslebender, beim Angst- und Kleinmachen. Aber so leicht lässt sich die Rede vom Zorn Gottes eben nicht vom Tisch wischen, auch wenn der berühmteste protestantische Theologe des 19. Jahrhunderts, Schleiermacher, dies gern getan hätte. So leicht wird man den Zorn nicht los. Mediale Zornesausbrüche von Fußballtrainern oder Abgeordneten, von Wutbürgern oder Influencern sind uns allen bekannt. Und auch die Wortverbindung Zorn Gottes ist im Internet und in den sozialen Medien höchst präsent. So wenig wir vom menschlichen Zorn schweigen können, weil Menschen unter eben diesem leiden, so wenig können wir auf die Sprach- und Denkfigur des göttlichen Zorns verzichten. Und das aus zwei Gründen. Zum einen, weil sich diese Sprach- und Denkfigur durch die gesamte biblische Überlieferung zieht. Durch Altes und Neues Testament gleichermaßen. Es ist ein letztlich antijüdisches Missverständnis, das Alte Testament sei ein Buch vom zornigen Gott, das Neue einst vom Liebenden. In beiden Testamenten spielen Zorn und Liebe Gottes eine große Rolle und in beiden Testamenten überwiegt die Liebe, den Zorn. Zum anderen können wir auf diese Sprachfigur nicht verzichten, jedenfalls wenn sie recht verstanden und recht gebraucht wird, weil sie eine wichtige theologische Funktion erfüllt und eine besondere lebensdeutende Kraft enthält. Zumindest hatte sie diese für unzählige Menschen in der jüdischen und in der christlichen Tradition, die mit Hilfe der Metapher vom Zorn Gottes schlimme Erfahrungen versprachlicht, an Gottes Gerechtigkeit appelliert und zu einem verantwortungsbewussten Leben motiviert haben. Und so begegnet diese Metapher vom Zorn Gottes in der biblischen Überlieferung in einem Dreiklang der Deutung von Geschichte, der Frage nach Gerechtigkeit und der ethischen Mahnung. Bleiben wir einen Moment bei diesem Dreiklang. Wie in seiner altorientalischen und antiken Umwelt konnte Israel eine militärische Niederlage, eine Hungersnot, eine Seuche als Strafe Gottes deuten und mit dem Motiv des göttlichen Zorns versprachlichen. Und ebenso konnte eine persönliche Not, der Verlust eines Familienmitglieds, ein wirtschaftlicher Ruin oder eine schwere Krankheit als göttliche Strafe erklärt und auf den göttlichen Zorn zurückgeführt werden. Gedanklicher Hintergrund ist hier die Verbindung kollektiver und individueller Geschichte mit Gott, die Verknüpfung einer konkreten geschichtlichen Erfahrung mit einem Handeln Gottes. Und dabei ist vorausgesetzt, dass Gott und Mensch in einer Beziehung stehen, dass menschliches Handeln nicht auf den Menschen beschränkt bleibt, dass die Wirklichkeit des Menschen umgeben wird von einer größeren Wirklichkeit. Als Mittel, Geschichte zu deuten, Lebensgeschichte zu verstehen, zieht sich die Rede vom Zorn Gottes durch die gesamte biblische Überlieferung und die christliche und jüdische Tradition bis heute. So dann, wo in der biblischen Tradition der Zorn Gottes aufflammt, geht es in irgendeiner Weise immer um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im biblischen Sinn meint eine intakte Gemeinschaft. Und so lassen die biblischen Autoren den Zorn Gottes dann entbrennen, wenn die Gemeinschaft mit Gott und Mensch gestört ist, wenn diese Beziehung Risse hat oder zu zerbrechen droht. So paradox das klingt, der Zorn soll hier die gestörte Beziehung heilen. Der göttliche Zorn hat hier merkwürdigerweise therapeutische Kraft. Auch hier steht im gedanklichen Hintergrund die Vorstellung, dass Gott und Mensch in einer Beziehung sind, dass Gott auf ein Handeln des Menschen reagiert und dass Gott sich in bestimmten Fällen dem Menschen auch entzieht. Gottes Ferne erscheint dann als Folge seines Zorns. Und die biblische Bitte, Gott möge seinen Zorn ruhen lassen, ist dann der Ruf, Gott möge die Gemeinschaft zwischen sich und dem Menschen wiederherstellen. Er möge den Menschen wieder in die Gemeinschaft mit sich selbst aufnehmen. Umgekehrt fügen sich die Bitte oder die Ankündigung, Gott möge oder werde seinen Zorn ausgießen, in den Kontext der Gerechtigkeit Gottes, insofern nun der Ausschluss eines Einzelnen, einer Gruppe oder ganzer Völker erbeten oder erwartet wird. Auch diese Verwendung des Motivs vom Zorn Gottes gehört keineswegs der Vergangenheit an. Man schaue sich nur die aktuelle Kriegsrhetorik in Russland, in der Ukraine, im Iran und in den USA an. Und darin, in diesem Rückgriff, und zwar unvermittelten, kontextlosen, ungeschichtlichen, verabsolutierten Rückgriff, liegt ein grober Missbrauch. Und schließlich steht die Rede vom Zorn Gottes in der biblischen Tradition häufig im Zusammenhang des Ethos. So können einzelne ethische Mahnungen begleitet werden mit dem Hinweis auf Gottes unmittelbaren oder künftigen Zorn. Wo der Bruch einer Norm nicht sanktioniert werden kann, da soll die Warnung vor dem Zorn Gottes zur Einhaltung dieser Norm anregen. Nun, man kann Krankheit und Leid sicher auch anders ausdrücken als mit dem Rückgriff auf die Sprachfigur vom Zorn Gottes. Man kann die Gerechtigkeit Gottes auch anders einfordern als mittels des Aufrufs, Gott möge seinen Zorn doch entbrennen lassen. Und man kann und man sollte oder muss auch zu einem handeln, das dem anderen denselben Raum ermöglicht, wie man ihn für sich selbst beansprucht, anders anspornen als mit dem Hinweis auf den Zorn Gottes. Das macht Sirach auch an anderen Stellen seines Handbuches über Gott, den Menschen und Wege zu einem gelingenden Leben. Aber hier in unserer kleinen Perikope am Sonntag Rogate und irgendwie so gar nicht passend zum Muttertag, bringt er als ein Weisheitslehrer die Rede vom Zorn Gottes ins Spiel. Denke auch nicht, sein Erbarmen ist groß, er wird sich versöhnen lassen, wenn ich auch noch so viel sündige. Denn bald zeigt er Mitleid, bald Zorn und sein Grimm über die Sünder hört nicht auf. Wie schon eingangs bemerkt, lebt und schreibt Sirach in einer Zeit totaler Umbrüche, auch in der Religion und der Moral. Und so sind seine Ausführungen auch eine Arbeit am Gottes- und am Menschenbild. Im vorliegenden Fall setzt er sich auseinander mit einer Festlegung Gottes auf dessen gnädiges, barmherziges und vergebendes Handeln. Die Rede vom gnädigen und barmherzigen Gott gehört zu einem Wesenszug der biblischen Rede von Gott. Sirach selbst bezeichnet einmal, vielleicht sogar als der erste biblische Autor überhaupt, Gott als den Barmherzigen. Und wenn er hier in seiner kleinen Mahnrede dennoch vom Zorn Gottes spricht, so hat das ein doppeltes Ziel. Erstens, er tritt einer Festlegung Gottes auf eine Eigenschaft oder eine Handlungsweise entgegen. Mit dem Bekenntnis, dass Gott bald Mitleid, bald Zorn zeige, wörtlich, dass Barmherzigkeit und Zorn bei Gott seien, verteidigt er die Freiheit Gottes. Gott lässt sich für Sirach nicht auf eine Eigenschaft festlegen. Er ist für ihn, wie für andere biblische Autoren auch, ein dynamischer Gott, biblisch gesprochen der lebendige Gott. Das meint ein Gott, der agiert und reagiert, der Leben schenkt, Leben nimmt, der für Glück und Leid verantwortlich ist, der, wenn man es doch auf eine Formel bringen wollte, alles ist, weil er alles wirkt. So schreibt es selbst Sirach in einem großen Lobpreis auf den Schöpfer, einem der großartigsten Schöpfungslieder der Bibel überhaupt und Vorläufer des Sonnengesangs von Franziskus. Also weil Gott sich nicht auf eine Eigenschaft festlegen und damit in seiner Gottheit beschränken lässt, spricht Sirach auch vom Zorn. Und zweitens tritt Sirach mit der Rede vom Zorn Gottes einer religiösen oder ethischen Beliebigkeit entgegen. Eine Haltung des Was soll's? Mir ist alles erlaubt. Sirach teilt die Erwartung, dass Gott die Störung der Gemeinschaft nicht ungeahndet hinnimmt. Er teilt die vor allem von den Propheten vertretene Erwartung, dass es ein göttliches Gericht geben wird. Im Bild, wie wir es am Anfang über die Posaune gehört haben, einen Tag des Zorns. Dass es ein göttliches Gericht geben wird, weil Gott die Welt und der Mensch nicht gleichgültig sind. Sirach ist kein fanatischer Bußprediger, auch wenn er von Umkehr spricht. Er ist kein überspannter Apokalyptiker, auch wenn vereinzelt endzeitliche Motive bei ihm aufleuchten. Er gebraucht die Metapher vom Zorn Gottes als ein optimistisch denkender Weisheitslehrer, der vom freien Willen des Menschen überzeugt ist und der den Menschen zu einem bewussten, zu einem bedachten und zu einem verantwortungsvollen Leben anleiten möchte. Die emotionale Metapher vom Zorn Gottes steht hier im Dienst der rationalen Erziehung zu Weisheit und zu Gottesfurcht, zu Achtsamkeit und Frömmigkeit. Das sind die eigentlichen Ideale Sirachs: Weisheit, Gottesfurcht, Achtsamkeit, Frömmigkeit. Wie schon gesagt, die Rede vom Zorn Gottes wurde gerade in der christlichen Erziehung missbraucht. Bilder eines strafenden Gottes haben immer wieder Menschen klein gemacht, ihnen Angst eingejagt, ihnen Lebensraum und auch Lebensmut genommen. Eine solche Rede war und ist eine Festlegung Gottes auf eine Eigenschaft und damit ein Missbrauch. Eine Festlegung auf ein Handeln, wie eben auch die Festlegung auf die unbegrenzte Versöhnung, die Sirach hier kritisch zitiert. Er, Sirach, setzt die Rede vom Zorn Gottes selbst vor eine Grenze, indem er sie dialogisch und dynamisch mit der Rede von der Barmherzigkeit verknüpft. Die Rede vom Zorn Gottes kann, ich betone, kann ihre Berechtigung haben, wo sie als Möglichkeit zur Deutung einer leidvollen Situation seitens des Leidenden selbst angenommen wird. Die Rede vom Zorn Gottes kann ihre Bedeutung dort haben, wo sie ein Ruf nach Gerechtigkeit derer ist, die unter Ungerechtigkeit leiden, wo sie ein Schrei der Ohnmächtigen und der Unterdrückten ist. In der US-amerikanischen Schlachthymne der Republik von 1862, die John Steinbecks Roman »Früchte des Zorns« den Titel gab, hatte die Rede vom Zorn Gottes ihren Platz. »My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. Glory, 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 hallelujah. His truth is marching on. Meine Augen haben die Herrlichkeit des Kommens des Herrn gesehen. Er trampelt aus die Kelter, wo die Trauben des Zorns bewahrt sind. Glory, Glory, Halleluja. Seine Wahrheit kommt voran. Es ist ein schönes zeitliches Zusammentreffen, dass diese Zeilen von Julia Ward Howe stammen, einer amerikanischen Bürger- und Frauenrechtlerin, die 1870 die Einführung des Muttertags forderte. Also Zorn und Muttertag passen doch irgendwie zusammen. Glory, Glory, Halleluja. Die Metapher vom Zorn Gottes hält fest, dass Gott sich nicht aus der Welt zurückgezogen hat, dass ihm der Mensch, jeder Einzelne, am Herzen liegt. Der Gebrauch dieser Metapher muss aber von Achtsamkeit geprägt und von der Gewissheit getragen sein, dass Gott es mit dem Menschen gut meint, dass er den Menschen liebt. So muss immer die Asymmetrie von Gottes Zorn und Barmherzigkeit im Blick bleiben. Der babylonische Talmud hat dies auf den Punkt gebracht, wenn er Gott beten lässt. Ein wunderbares Bild. Gott betet. Und zwar betet Gott hier, dass seine Barmherzigkeit größer sei als sein Zorn. Wo nun zu der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen aufgerufen und zu einem entsprechenden, dem Leben dienenden Verhalten erzogen wird, da sollte auf die Metapher vom Zorn Gottes verzichtet werden. Jesus Sirach selbst zeigt hier viel bessere Wege, wenn er die Suche der Weisheit mit einem Ausblick auf deren Früchte, nur nicht Früchte des Zorns, sondern Früchte der Weisheit motiviert. Kommt her zu mir alle, die ihr nach mir verlangt, und sättigt euch an meinen Früchten. Denn an mich zu denken ist süßer als Honig, und mich zu besitzen süßer als Honig sein. Wer von mir isst, den hungert immer nach mir, und wer von mir trinkt, den dürstet immer nach mir. Wer mir, der Weisheit, gehorcht, der wird nicht zu Schanden, und wer mir dient, der wird nicht sündigen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Sinnen und Herzen in Christus Jesus. Amen.